Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Anke Schäfer und an meiner Seite Katja Kipping. Sie führt gemeinsam mit Bernd Rixinger die Partei Die Linke und sitzt seit 2005 im Deutschen Bundestag. Hallo Frau Kipping, freue mich, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Tag.
Sie sprechen durch die Maske hindurch. Sie sehen natürlich aus, wie man aussieht, wenn man eine Maske trägt. Ich tue es jetzt gerade nicht. Sie entscheiden sich dafür. Warum?
Ja, das fällt mir nicht leicht, weil ich bin natürlich ein eitler Mensch. Aber ich habe mir gesagt, wir haben die Politik hat in inzwischen fast allen Bundesländern Maskenpflicht durchgesetzt, zum Beispiel in Bus und Bahn. Und dann finde ich immer, wenn man als Politik nicht dagegen vorgeht, dass es die Maskenpflicht gibt, muss man selber auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich finde in der Tat, dass man das Virus auch ernst nehmen sollte. Weil eben nicht nur, also es gibt ja so ein Irrtum, dass alle, die unter 70 sind, wären total geschützt und die wird es womöglich nur so ein bisschen Schnupfen kriegen. Das stimmt einfach nicht. Es gibt auch Fälle von 50-Jährigen, die jetzt beatmet werden müssen. Und vor allen Dingen gibt es Berichte von schweren Folgeschäden. Und deswegen denke ich immer, mit einer Maske kann ich mich selber schützen, aber eben auch andere.
Aber ehrlich gesagt, es ist eine Herausforderung, eine zu tragen.
Das stimmt. Das merkt man spätestens beim Treppensteigen. Und ich habe deswegen noch mehr Respekt vor Pflegekräften, die ja nochmal mit viel stärkerer Schutzkleidung dann arbeiten müssen. Und ich denke immer, wenn die einen 8-Stunden-Tag hinter sich haben, das muss sowieso ein Marathon für die sein.
Ja, und der Moment, wo man die Maske abnehmen kann, wahrscheinlich wirklich eine Erlösung.
Das stimmt.
Katja Kipping hier zu Gast. Ich freue mich auf die Stunde. Freue mich, dass Sie uns zuhören. Wir besprechen wie immer die Themen des Tages. Und natürlich geht es da auch um die Lockerungen, die jetzt von den einzelnen Bundesländern beschlossen werden, obwohl doch eigentlich erst morgen die Kanzlerin sich mit den Länderchefs darüber beraten wollte. Wie kommen wir raus aus dem Lockdown in Deutschland? Das ist jetzt die Frage. Und die einzelnen Schritte wollte die Kanzlerin in den nächsten Wochen, aber auch schon morgen mit den Länderchefs besprechen. Aber diese Länderchefs, die verkünden schon mal, was sie vorhaben. Während wir hier im Studio stehen, Frau Kipping, ist Herr Söder in einer Pressekonferenz zu hören. Darüber werden wir nachher um 13 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur auch berichten. Er will sagen, wie genau er sich diese Lockerungsschritte vorstellt. Wir wissen aber, dass es Lockerungsübungen auch in Mecklenburg-Vorpommern schon geben soll. Urlaub an der Ostsee soll Pfingsten wieder möglich sein. In Niedersachsen hat Stefan Weil, der Ministerpräsident, einen Stufenplan zur Lockerung vorgestellt. Unter anderem sollen da ab Montag die Gaststätten mit Einschränkungen wieder öffnen. Wie finden Sie das, dass das jetzt sozusagen von den Ministerpräsidenten schon mal so verkündet wird?
Was wir gut beobachten können in den letzten Wochen ist, es gibt zwei Auseinandersetzungen, die einander überlagern. Zum einen ist die Frage, was ist der richtige Kurs, um rauszukommen aus der Corona-Krise? Da gibt es einen Streit. Und dann gibt es aber noch natürlich eine Auseinandersetzung, vor allen Dingen innerhalb der CDU. Wer wird sozusagen der Nachfolger von Merkel? Wer geht als Sieger aus dieser Krise hervor? Also der innerparteiliche Wahlkampf. Und es ist natürlich, es gehört halt zur Politik dazu, aber dieser innerparteiliche Wahlkampf überlagert sich. Und ich kann nur sagen, dass da natürlich Armin Laschet und Söder in besonderer Art und Weise auffällig geworden sind.
Mhm, aber auch Stefan Weil in Niedersachsen hat eben jetzt diese Lockerungen verkündet. Und dann ist er gestern in den Tagesthemen gefragt worden, ja, wie jetzt? Wollten Sie nicht ein Miteinander, ein gemeinsames Kurs hier fahren? Und da hat Stefan Weil geantwortet.
Die anderen Ministerpräsidenten merken ebenso wie ich, dass wir immer wieder getrieben sind bei Einzelthemen, wenn Einzelne von uns etwas machen, vorpreschen und dann der öffentliche Druck groß wird. Wenn wir miteinander allen Bereichen Perspektiven bieten können, wenn wir nach und nach auch erklären können, wie es weitergehen kann, wenn das Infektionsgeschehen es rechtfertigt, dann bin ich sehr sicher, wird die Politik insgesamt auch deutlich überzeugender sein.
Er ist also sozusagen ein Vertreter des Miteinander, macht aber genau das nicht, sondern verkündet jetzt schon was, ohne das morgige Gespräch abzuwarten.
Ja, das ist ein offensichtlicher Widerspruch, ne? Und wir erleben, ich glaube, was er ganz gut beschrieben hat, ist so eine Dynamik, die es gerade gibt. Also so ein Wettlauf, wer natürlich als erstes vor der Kamera steht, aber auch so eine Dynamik mit jeder Lockerung, die kommt, führt es gerade nicht dazu, dass man innehält und sich freut und sagt, ach, wie gut, dass es jetzt diese Erleichterung gibt, sondern jede Lockerung verstärkt nur die Vehemenz, mit der nach einer weiteren Lockerung gerufen wird. Und ich kann das aus der Alltagssicht der Menschen total nachvollziehen. Ja, also ich erlebe ja selber, was es heißt, Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut zu bringen. Nun macht mir das sehr viel Freude mit meiner Tochter, aber ich merke auch, wie anstrengend das ist. Und dann denke ich immer, mein Gott, wie muss es erst Alleinerziehenden ergehen oder Eltern, die mehrere Kinder zu Hause haben. Also wie gesagt, diese Sehnsucht der Menschen nach einer Rückkehr in den Ganzen, die Normalität ist total verständlich. Mein Einwand lautet aber, das, was uns jetzt, sage ich mal, einige Politiker als Exit-Strategie verkaufen, führt nicht raus aus der Corona-Krise, sondern es wird uns nur reinführen in einen Anstieg der Infektionszahlen, ja eine zweite Welle, die besonders hart wird und auf die dann womöglich wieder noch ein viel schärferer Shutdown folgen muss. Und das hat Folgen sowohl für die Menschenleben und unsere Gesundheit, aber eben auch für die Wirtschaften. Deswegen finde ich diesen Kurs, dieser Lockerungsdynamik, dieser Spirale für den falschen Weg. Den Kurs, den jetzt Merkel fährt, ist ja immer so ein bisschen auf der Bremse stehen. Ich würde sagen, man muss sich eigentlich für einen ganz anderen Kurs entscheiden, und zwar für das Ziel, das Virus wirklich zu stoppen.
Aber wenn man weiter noch im Lockdown bleibt, sagen natürlich viele eben einerseits die Menschen, die das nur schwer aushalten, andererseits die Wirtschaft, die es auch schwer aushält. Also insofern gibt es ja diese Argumente dafür zu sagen, nee, ein bisschen in die Richtung Lockerung müssen wir schon gehen.
Also es gibt ja auch von wissenschaftlichen Instituten wie den IMK die Analyse, dass wenn wir jetzt so einen Kurs machen, wo man wie so am Lautstärkeregler mal vor und zurück, ja, also das kann man machen, wenn Sie hier die optimale Lautstärke einstellen wollen, mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, mit Gesellschaft funktioniert das nicht so einfach. Und wenn wir jetzt sagen, wir lockern ein bisschen, dann steigen die Infektionszahlen, ups, dann wächst das exponentiell, deswegen müssen wir wieder besonders schnell zurück. Dann kann das verheerende Folgen haben. Und es gibt Einschätzungen, wie gesagt, dass das auch für die Wirtschaft viel härter zuschlägt. Und das kann man sich auch lebensweltlich erklären. Jetzt macht eine Kneipe vielleicht wieder auf, holt das Personal wieder ran, hat die ganzen laufenden Kosten. Es kommen erstens weniger Leute, weil es immer noch eine Unsicherheit gibt. Und dann kommt ein viel schärferer Lockdown am Ende, weil die infizierten Zahlen so stark steigen. Deswegen nochmal, mein Appell lautet nicht einfach in dem verharren, was wir haben, sondern mein Appell lautet, wir müssen wirklich uns dem Ziel verschreiben, das Virus zu stoppen. Und dazu bräuchte es eine Regierung, die den Mut hat, auch wirklich gegenüber den Orten, wo die große Gefahr ist, was zu unternehmen. Das beginnt erstens, bräuchte es Mut gegenüber großen Konzernen. Wir haben zwei große Infektionsbeispiele aus der Wirtschaft. Das eine ist ein Verteilungszentrum von Amazon. Das andere ist Müllerfleisch, ein Schlachtunternehmen in Baden-Württemberg. Dort gibt es, also bei Müllerfleisch gab es 300 Infizierte, vor allem Gastarbeiter. Und da haben einfach die Unternehmen mit dem Infektionsschutz geschlampt. Und ich finde, Amazon und Co. müssen wissen, wenn sie schlampen beim Infektionsschutz, das ist kein Kavaliersdelikt, das hat für sie knallharte Folgen. Das wird hart sanktioniert und bestraft.
Wenn ich jetzt trotzdem noch mal ganz kurz zurückgehe zu dieser Frage, können die Länder sozusagen eigene Strategien entwickeln oder sollte es eine bundesweite Strategie geben? Das war ja unser Ausgangspunkt auch in diesem Moment jetzt gerade. Was denken Sie denn? Hätte vielleicht einfach von Anfang an die Losung lauten müssen, okay, die Länder gehen ihre eigenen Wege auch wieder raus, weil es eben auch unterschiedliche Fallzahlen in den Ländern gibt? Oder brauchen wir diese bundeseinheitliche Strategie wirklich?
Eine bundesweite Verabredung und Verständigung ist sinnvoll, auch weil es natürlich zu Irritationen führen kann, wenn jeder eine andere Losung rausgibt. Und es gibt ja ein paar Fälle, also Menschen, die zum Beispiel grenzübergreifend wohnen und arbeiten oder Beispiel Bundesliga, da kann sich nicht nur ein Bundesland entscheiden, da muss es gemeinsame Verständigungen geben. Und es braucht zum Beispiel bei der Frage der Abschlussprüfung ja auch eine Art bundesweite Vergleichbarkeit. Also die Verständigung ergibt Sinn. Zugleich sind natürlich in den Ländern die Bedingungen anders. Also in einem Land wie Berlin, da gibt es zum Beispiel besonders viele Singles, da ist nochmal eine ganz andere Situation als jetzt im ländlichen Raum in Bayern, wo irgendwie jeder an seinem Haus einen kleinen Garten daran hat, dass man da auch nochmal auf die Besonderheiten der Menschen und der Situation vor Ort achtet. Also ich würde mal sagen, bundesweite Absprachen, möglichst verbindlich und dann aber sehr wohl die Möglichkeit zu haben, dass es begründete regionale Unterschiede gemacht werden.
Wir haben eben schon über die Lockerungen in Deutschland, die kommen sollen, gesprochen. In Mecklenburg-Vorpommern könnte es sein, dass der Pfingsturlaub dort möglich wird. An der Ostsee in Niedersachsen sollen die Gastronomen wieder aufmachen können ab Montag, aber jeweils alles unter Auflagen. Frau Kipping, Sie haben gesagt eben und Sie haben es auch im Tagesspiegel geschrieben, Sie meinen, wir brauchen ein Aussteigen aus der Spirale der Lockerungsdebatte. Also das Infektionsrisiko, sagen Sie, ist noch zu groß. Aber jetzt doch noch mal gefragt, wenn das alles unter Auflagen stattfindet, zum Beispiel nur wenige Gäste an einem Tisch in einem Restaurant sitzen und man weiterhin diese Achtsamkeit walten lässt, dann könnte es doch gelingen, langsam in die Lockerung zu gehen.
Jede einzelne Lockerung an sich ist total verständlich. Das Problem ist die Summe und die Dynamik, die das auslöst. Ich habe das ehrlich gesagt zuallererst bei mir selber beobachtet, bevor ich es kritisch bei anderen gesehen habe. Nachdem so 2-3 Tage im Fernsehen immer eine Lockerung nach der anderen durchgekaut wurde, hat sich bei mir, und ich war jemand, der total vorsichtig war, auch meine Tochter erzogen habe und so, außer Haus, alles nur mit Plastiksachen, also mit einem Plastikbeutel über der Hand anzufassen, habe ich gemerkt, wie wir in meiner Familie total lax geworden sind. Und auf einmal, weil wir so ein inneres Gefühl hatten, ach, jetzt haben wir aber wochenlang uns echt angestrengt mit dem Infektionsschutz. Jetzt, wo überall über Lockerung gesprochen wird, müssen wir ja über den Berg sein. Und dann habe ich natürlich, weil ich als Politikerin daraufhin geschult bin, mich dann nochmal mit den wissenschaftlichen Analysen beschäftigt und festgestellt, das ist ja nicht so, dass wir über den Berg sind oder dass wir einen Zustand haben, wo alle sicher sind.
Gut, alle sicher sind nicht, aber natürlich sind die Infektionszahlen geringer geworden und die Ansteckungszahlen, ich weiß gar nicht, wo die Reproduktionsrate im Moment liegt, bei 0,7 noch, also dass ein Mensch nicht mal einen weiteren mehr ansteckt, ist immer noch sozusagen ein Risiko natürlich da. Aber ein Stück weit haben wir ja tatsächlich durch die Maßnahmen, die wir eingehalten haben, etwas erreicht.
Ja, das ist ein großer Erfolg und das hat uns ja davor bewahrt, dass wir Situationen wie in Italien haben, wo die Intensivstationen überlastet waren und am Ende die Mediziner entscheiden mussten, welche Menschen sie noch eine Chance auf Überleben geben, indem sie beatmet werden und welche einfach zum Sterben da liegen gelassen werden. Das war eine Situation, die wir hierzulande auf jeden Fall vermeiden wollten. Und nochmal, jede einzelne Lockerung an sich, da kann man total vernünftig drüber reden und ich hoffe von Herzen, dass ich mich irre. Nur wenn ich lese, was sozusagen von wissenschaftlicher Seite gesagt wird, in dem Moment, wo es mehr Kontakte gibt, ist die Gefahr sehr groß, dass sich das ausbreitet und es kommt dazu, und das kann man doch überall beobachten bei den Leuten, dass es jetzt, man wird wieder laxer, die Vorsicht nimmt auf jeden Fall ab. Und ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, wir bleiben jetzt einfach in diesem Status und hoffen drauf, dass irgendwann ein Impfstoff kommt, sondern ich habe gesagt, es braucht eine Aussicht auf einen wirklichen Ausstieg aus der Corona-Krise. Und die beinhaltet eben erstens die Bereitschaft, knallharte, verbindliche Vorgaben an die Wirtschaft, die auch mit Strafen versehen sind. Und zweitens müssen wir schauen, gerade dort, wo Menschen auf engstem Raum zusammen untergebracht sind. Das sind Gefängnisse, das sind aber auch Notunterkünfte für Wohnungslose, Unterkünfte für Gastarbeiter, aber auch Flüchtlingssammelunterkünfte. Da muss es überall Lockerungen geben, indem zum Beispiel zusätzlicher Wohnraum akquiriert wird. Und das Gute ist, momentan würde das nicht mal an Räumlichkeiten scheitern. Jugendherbergen, Ferienwohnungen sind gerade frei und stehen leer. Und da müssten einfach die Kommunen diese Örtlichkeiten anmieten, damit man da auch eine Entlastung hinbekommt. Und drittens finde ich, es braucht dringend einen sozialen Schutzschirm, der wirklich die Menschen schützt, um auch diejenigen, die jetzt in existenzieller Not sind, auffängt, zum Beispiel durch ein Corona-Überbrückungsgeld für alle Selbstständigen und Minijobbenden.
Das hat es ja in Berlin gegeben. In Berlin sind auch Hotels angemietet worden, soweit ich weiß, um Frauen Raum zu geben, wenn sie zu Hause in Gefahr sind. Sie sagen einfach, diese Dinge müssen ausgeweitet werden.
Auf jeden Fall. Und ich finde wirklich, dass das Rot-Grüne Berlin in der Frage sehr vorbildlich agiert hat. Auch die Sozialsenatorin Elke Breitenbach hat zum Beispiel sich dafür eingesetzt, dass es weiterhin einen Rettungsschirm für die Wohnungslosen gibt. Das sind wichtige Maßnahmen. Und dann brauchen wir natürlich zum Beispiel, was mich echt berührt, ist die Situation in alten Pflegeheimen. Weil da weiß man, wenn dort das Virus reinkommt, das ist tödlich. Zugleich ist natürlich die Isolierung der alten Leute verheerend. Was kann man da tun? Entweder man sagt, man ermöglicht Besuche über einen Gartenzaun, wo wirklich der sozusagen Mindestabstand eingehalten wird. Oder in Sachsen gibt es ein Modellprojekt für Besuchsräume, die so ausgerichtet sind mit Virusbarrieren aus Plexiglas, dass sich Urenkel und Großeltern treffen können. Man kann vielleicht nicht knuddeln und sich abküssen, aber man kann miteinander spielen oder irgendwas machen. Und da müsste jetzt der Bund Geld in die Hand nehmen, damit alle Pflegeheime entsprechend nachgerüstet werden können.
Sie kommen ja aus Sachsen. Wie finden Sie denn insgesamt den Kurs Ihres Herkunftsbundeslandes?
Ich habe aus Sachsen sehr viel Post zum Beispiel von Kunstschaffenden bekommen, die gesagt haben, es geht gar nicht. In Sachsen gibt es für uns Kunstschaffenden keine Hilfe. Haben natürlich alle neidisch nach Berlin geguckt, wo es so eine Hilfe gab. Also das fand ich schon auffällig, dass das Land Sachsen, als es darum ging, selbstständige Kunstschaffende, denen unter die Arme zu greifen, kein zusätzliches Geld in die Hand genommen hat.
Katja Kipping hier zu Gast, die Bundesvorsitzende der Linken. Und sie sagt, lasst uns noch ein bisschen durchhalten mit dem Lockdown, sodass das Virus wirklich bekämpft werden kann.
Ich würde sagen, nicht lasst uns durchhalten, sondern lasst uns wirklich für den Kurs entscheiden raus aus der Corona-Krise. Und das erfordert den Mut, klare Vorgaben gegenüber großen Konzernen und eine Auflösung von Sammelunterkünften.
jetzt auch zugeschaltet, Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio. Hallo, Frau Geuter.
Hallo.
Wir wollen sprechen über den Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank. Dieser Ankauf nämlich verstößt zumindest teilweise gegen das Grundgesetz. Begründung: Die Bundesregierung und der Bundestag haben die EZB-Beschlüsse nicht geprüft. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute Vormittag so verkündet. Frau Kipping, was war Ihr erster Eindruck, als Sie dieses Urteil gelesen haben?
Man kann das ja vorher nie genau wissen, wie Karlsruhe urteilt. Ja, also vor Gericht noch vor See ist man da immer vor Überraschungen nicht gefeit. Ich habe es ja auch erst auf dem Weg hierher mir durchgelesen, mich damit auseinandergesetzt. Mein erster Eindruck war, okay, wenn die sagen, es ist kompetenzwidrig, aber es ist keine verbotene Staatsfinanzierung, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist für Nicht-Juristen total schwer einzuschätzen. Ich hatte Jura jetzt nur im Nebenfach im Studium, habe dann aber eine Sache zumindest sehr verinnerlicht, dass man sehr unterscheiden muss, dass es manchmal Dinge gibt, die in der Sache erlaubt sind, aber das Verfahren muss eingehalten werden. Und deswegen, also wenn die EZB gegenüber der Bundesregierung ihr Vorhaben angezeigt hätte, die Bundesregierung dann den Bundestag gefragt hätte, der Bundestag dann mehrheitlich gesagt hätte, das ist okay, du kannst das machen, EZB, und dann die EZB gehandelt hätte, dann wäre es wohl sauber gewesen.
Dann wäre es verfassungskonform gewesen. Nee. Wir fragen Gudula Geuter, die ist nämlich Juristin im Hauptstadtstudio. Frau Geuter, wer ist dann verfassungskonform gewesen?
Es kann sogar noch verfassungskonform werden. Ich hatte ja etwas mehr Zeit als Sie, Frau Kipping, das zu lesen. Und ich verstehe es ganz genau so, wie Sie das sagen. Es geht um das Verfahren und das ist noch heilbar. In der Form sind die Richter mit der Europäischen Zentralbank. Es geht weniger um Bundesregierung und Bundestag. Das ist nur der Hebel, über den das Gericht an die europäischen Institutionen rankommt. In der Form sind die Richter also mit der EZB und mit dem Programm hart ins Gericht gegangen. Hören wir hier mal Andreas Voskuhl, den Präsidenten des Verfassungsgerichts.
Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
Und das heißt aber eben nicht, dass sich die Bundesbank, das ist wiederum der Hebel, wie das Verfassungsgericht das Deutsche rankommt, nicht mehr beteiligen dürfte an einem solchen Programm, sondern die Verfassungsrichter sagen, Aufgabe der EZB ist es, Währungspolitik zu betreiben. Und sie sagen, dabei darf die EZB nicht jegliche Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik außen vor lassen. Und die sind in diesem Fall nun mal erheblich. Sparguthaben leiden, Immobilieneigentum wird aufgewertet. Und das hätte die EZB abwägen müssen, und das kann sie aber auch noch abwägen. Wenn sie das in den nächsten 3 Monaten tut, dann darf die Bundesbank weiter mitmachen.
Was bedeutet denn jetzt dieses Urteil für das aktuelle Corona-bedingte Programm der EZB?
Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Voskuhle selbst hat gesagt, es sei vielleicht wirke irritierend in diesen Zeiten, wo es auf europäische Solidarität wie nie zuvor ankomme, dass nun eine solche Entscheidung hier komme. Aber es komme eben auch gerade in solchen Zeiten darauf an, dass die Rechtsgemeinschaft funktioniere, und man habe über dieses Corona-bedingte neue Programm der EZB, das PEPP, nicht geurteilt. Nur gleichzeitig, Frau Kipping, Sie haben ja eben schon gesagt, keine verbotene Staatsfinanzierung liegt vor. Das ist noch ein anderer Punkt, und das liegt deshalb nicht vor, weil die Richter aufzählen, was das Programm alles für Hürden bietet, das Programm, über das Sie jetzt geurteilt haben. Und diese Hürden gibt es in dem neuen Programm eben nicht. Das ist zum Beispiel eine Obergrenze von 33% bei der Staatsfinanzierung. Also das ist noch nicht durch, wie die Richter bei einer neuen Klage über das neue Programm urteilen würden. Aber diese Klage müsste eben erst mal kommen.
Ja, und ich glaube, man muss sich jetzt auch die Karten legen, was das generell politisch heißt für die europäischen Institutionen. Wir haben immer gesagt, die Europäische Zentralbank hat deswegen so einen großen Stellenwert, weil sie ist die einzige Institution, die nie pleite gehen kann in Euro. Und wir haben zugleich eine Situation, wo in mehreren Ländern eine Staatspleite droht. Und wer glaubt, na, das geht uns hier in Deutschland nichts an, der irrt halt gewaltig, weil wenn Länder zahlungsunfähig werden, hat es sofort auch Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, die auch sehr exportorientiert ist. Und deswegen muss man da was tun. Wir haben deswegen immer gesagt, es reicht nicht nur auf die Zinspolitik und einen Anleihenkauf zu setzen, sondern es muss zugleich politisch innerhalb der EU durchgesetzt werden, dass es viel mehr öffentliche Investitionen gibt, um gerade in Krisenregionen und Krisenländern wiederum die Wirtschaft anzukurbeln. Und diese Investitionspolitik, die ist halt immer außen vor geblieben oder war halt unter schweren Auflagen. Und deswegen glaube ich, dass jetzt vor allen Dingen auf europäischer Ebene grundsätzlich es eine Verständigung braucht, dass man die Wirtschaftspolitik neu ausrichten muss.
Und wenn ich da gerade mal einhaken darf, Frau Kipping, Sie sagen Bedeutung für die europäischen Institutionen. Ich glaube, das hat diese Entscheidung noch in ganz anderer Hinsicht. Und das ist vielleicht sogar die größte Bedeutung, die diese Entscheidung hat. Es ist nämlich das erste Mal, dass das Bundesverfassungsgericht so richtig frontal dem Europäischen Gerichtshof in die Parade gefahren ist. Das hat ja eine lange Vorgeschichte von hin und her. Hier ist auch das Bundesverfassungsgericht gerade in diesem konkreten Verfahren schon auf den EuGH zugegangen und fühlte sich dann ganz offenbar nicht ausreichend ernst genommen, hat gesagt, der EuGH gebe hier der EZB zu viel Spielraum ohne ausreichende Begründung und hat eben gesagt, es brauche Zusammenarbeit und gegenseitige Rücksichtnahme in diesem Verhältnis der Gerichte, weil eben Europa kein Bundesstaat ist. Das heißt also, hier ist dem Verfassungsgericht zum ersten Mal wirklich der Geduldsfaden gerissen. Und was das insgesamt für den Europäischen Gerichtsverbund bedeutet, wenn jetzt irgendwelche anderen Verfassungsgerichte auch sagen wollen, ach, wir haben keine Lust mehr, dem EuGH zu folgen, das ist noch nicht raus.
Lassen Sie uns auf die Autoindustrie gucken. Ein Thema, das Sie interessiert, Frau Kipping, stimmt's?
Ja, in der Tat.
Und uns alle interessiert, denn wir wissen, Deutschland ist Autoland. Und wenn die Autoindustrie in der Krise ist, wird vielerorts gesagt, dann ist natürlich Deutschland insgesamt in der Krise. Daher soll der Autoindustrie geholfen werden. Den Bundesländern Bayern, da ist BMW, Baden-Württemberg, Mercedes, Niedersachsen, VW, schwebt vor, dass es Kaufprämien geben soll, bis zu 4.000 Euro in Zukunft jetzt infolge der Corona-Krise. Heute Vormittag hat die Kanzlerin per Videoschalte zum Autogipfel geladen. Da waren die Vertreter der Konzerne, der Gewerkschaften und der Länder. Wir haben heute früh in Deutschlandfunk Kultur mit Daniel Stelter gesprochen. Der ist Makroökonom und beschäftigt sich mit der Frage, in welche Richtung Politik und Wirtschaft denn steuern müssen, wenn wir die Strukturkrise jetzt überstehen wollen. Die Strukturkrise insgesamt, nicht nur in der Corona-Zeit. Er sagt, es ist nicht so sinnvoll, jetzt also Kaufprämien zu vergeben, denn wir hätten ja schon die Abwrackprämie gehabt und da habe sich Folgendes gezeigt.
Die Wirkung war ein Strohfeuer. Wir hatten also einen kurzen Schock, also einen positiven Zuckerschock. Wir werden sie Zucker essen, also plötzlich wurden mehr Autos verkauft und im nächsten Jahr deutlich weniger. Insofern ist es völlig verpufft, das waren verschwendete Milliarden. Und gerade sicherlich angesichts des technologischen Wandels, vor dem die Autoindustrie steht und wo wir sowieso damit rechnen müssen, dass selbst wenn die deutsche Autoindustrie diesen Wandel überlebt, wir deutlich weniger Kapazitäten brauchen werden, weil Elektroautos brauchen viel weniger Mitarbeiter, die sie erstellen, weil sie einfacher sind, dann verzögert so eine Abwrackprämie oder so ein Zuschuss im Prinzip nur die nötige Anpassung.
Also das verzögert nur die Anpassung. Würden Sie zustimmen, Frau Kipping?
Wir haben in Auswertung der Abwrackprämie auch schon diesen Strohfeuereffekt analysiert. Insofern würde ich jetzt nicht mit wehenden Fahnen sagen, oh, jetzt unbedingt die Abwrackprämie. So. Natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, wie kann auch der Staat helfen, damit die Unternehmen, also damit vor allen Dingen mit Blick auf die Beschäftigten, die dort tätig sind. Und ich glaube, dass man jetzt diese Situation nutzen muss für ein Umsteuern. Weil wenn wir dauerhaft auch Arbeitsplätze in diesem Bereich sichern wollen, hilft es nichts, den Leuten weiszumachen, es geht alles so weiter wie bisher, es wird weiterhin so viele Autos mit Verbrennungsmotor geben und so weiter. Also man muss eher sagen, erstens muss es halt innerhalb der Antriebstechniken umsteuern gehen und vor allen Dingen muss es ein Umsteuern hin zu einer sozialen und ökologischen Mobilität geben und dass man dann eher motiviert, Produktionsbranchen aufzubauen und umzusteuern, Konversionen in den Unternehmen zu machen, dass halt eher zukunftsfähige Mobilitätsformen und Produkte da entsprechend geschaffen werden.
Aber bis dieser Wandel wirklich vonstatten gehen kann, ist es erstmal so, dass eben da viele Menschen beschäftigt sind, die jetzt im Moment nicht wissen, wie es weitergeht. Es geht ja nicht nur um die Leute, die in der Autoindustrie,
ja, die Zulieferer,
absolut, Zulieferer. Das muss ja jetzt auch ad hoc sozusagen Lösungen geben.
Ich glaube, dass es eher darauf ankommt, eine dauerhaft tragfähige Lösung zu machen und nicht jetzt ein weiteres Strohfeuer anzuzünden, was am Ende gar nicht wirklich hilft den Menschen. Denn wir haben ja jetzt schon das Problem, also das hatten wir ja schon vor der Corona-Krise, dass klar die Autokäufe deutlich zurückgehen. Ja? Und wenn zum Beispiel in China beschlossen wird, dass alle großen Städte für Dieselautos zum Beispiel gesperrt werden und nur noch Elektroautos fahren dürfen, dann kannst du hier so viele Kaufprämien geben, wie du willst. Du kannst den Einbruch dieses dieses Umsatzmarktes nicht wieder auffangen. Deswegen sage ich, die Autoindustrie muss sich auf zukunftsfähige Produktion umstellen, damit sie überleben wird. Und damit sollte man jetzt in dieser Situation, wo es eh ein Innehalten gibt und der jetzige Produktion zurückgeht und damit ja auch Kapazitäten, Planungskapazitäten frei wären für ein Umsteuern, auf jeden Fall stellen. Und dann, finde ich, kann man auch Staatshilfen erteilen, die aber gleich halt, also die müssten aber an ein paar Bedingungen geknüpft sein. Wo ich total dagegen bin, ist, dass es einfach bedingungslos Staatsknete für Konzerne gibt.
Darüber sprechen wir gleich nochmal eingehend, aber jetzt bleiben wir nochmal bei diesem Thema Kaufprämie. Frage ist ja, fördert eigentlich so eine Kaufprämie nur die Binnennachfrage im Land? Ja. Dann ist die Frage, warum hilft oder hilft das dann überhaupt? Denn die meisten Geschäfte werden ja im Export gemacht. Also die Exportquote bei PKWs lag 2019 bei knapp 75%. So, das heißt, die meisten Autos werden exportiert. Jetzt kann man aber trotzdem, haben wir recherchiert, die Binnennachfrage natürlich steigern. Das würde schon helfen, denn die hat eine gewisse Bedeutung. Denn rund 70% der hierzulande verkauften Autos stammen aus deutscher Produktion. So, also ich meine, das muss man ja alles doch trotzdem im Blick halten. Würden Sie jetzt sagen, von diesen 70% hierzulande verkauften Autos zum Beispiel werden in Zukunft einfach wesentlich weniger verkauft generell? Sind Sie da sicher?
Das weiß ich nicht. Was wir aber schon wissen, ist, dass es ja im Kaufverhalten, im Konsumverhalten der Menschen ein Umsteuern gibt. Also es gab ja Generationen, wo das Auto wirklich das Prestigeobjekt war. Während das jetzt für die jüngere Generation, denen geht es gar nicht mehr darum, den meisten zumindest ein großes, schickes Auto vor der eigenen Haustür stehen zu haben, sondern eher dann, wenn sie ein Auto brauchen, und zwar das in der Form, also entweder mal ein Kleintransporter, weil man einen Ausflug mit Freunden oder Familie macht, wenn man nur alleine schnell wohin fahren will, halt eher ein ganz kleines Modell. Also eher, das ist eher so die Verfügbarkeit eines praktikablen Automodells entscheidend ist, weswegen, also das ist ja auch in Marktuntersuchungen von Konzernen, weswegen viel mehr Modelle von Carsharing nachfragen allein. Und darauf muss man sich auch einstellen als Unternehmen. Aber nochmal, das geht ja nicht nur darum, durch so eine Abfragprämie würde ja nur, oder Kaufprämie würde ja die Binnennachfrage angekuppelt, ja, aber wir wissen aus der alten Abfragprämie, dass es eher diesen Effekt hat, und das muss man nochmal genau jetzt sich anschauen, das Kauf Entscheidungen, die für ein bisschen später geplant waren, vorgezogen worden sind, dafür dann aber im nächsten Halbjahr deutlich weniger kam. Also in der Summe ist gar nicht zu mehr Käufen kam.
Weil wenn man erstmal das Auto hat, dann kauft man sicher nicht im nächsten Jahr schon wieder eins. Was sind geeignete Mittel, um zu helfen? Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, der hat gesagt, wenn wir jetzt die Automobilindustrie unterstützen wollen, dann tun wir das am besten mit erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten auf Investitionen und mit einer großzügigen Förderung von Forschung und Entwicklung. Das könnte eine Möglichkeit sein.
Ja, also vor allen Dingen, wenn die Forschung und Entwicklung sich dem Ziel sozial-ökologischer Umbau verpflichtet fühlt, dann ist das eine sinnvolle Maßnahme.
In dieser Krise scheint es Konsens zu sein, dass der Staat wieder mehr Verantwortung übernehmen soll. Wir haben eben über die Autoindustrie gesprochen. Da ist die Forderung jetzt laut geworden nach der Kaufprämie. Viele sagen eben, der Markt kann es nicht richten. Konzerne brauchen diese Staatshilfen. Aber ist es gerechtfertigt, dass Konzerne einerseits den Staat um Hilfe angehen und andererseits dann zum Beispiel Millionen an Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten? Wir haben mit Ihnen gesprochen natürlich im Vorfeld dieser Sendung und Sie haben gesagt, Sie sehen Dänemark als Vorbild. Und bevor wir darüber gleich sprechen, wollen wir mal ganz kurz hören, was die Dänen beschlossen haben.
In Dänemark sollen die Unternehmen keine Staatshilfen bekommen, wenn diese ihren Sitz in sogenannten Steueroasen haben. Außerdem dürfen Firmen, die mehr als 8 Millionen Euro Fördermittel in Anspruch nehmen wollen, in diesem und im kommenden Jahr keine Dividende zahlen oder Aktien zurückkaufen. Allerdings gibt es Ausnahmen. Als Steueroasen gelten nur die, die von der EU als solche eingestuft sind, beispielsweise die Cayman Islands, Panama und die Virgin Islands. Außerdem werden bestimmte Steuerspartricks, die über die Niederlande laufen, nicht berücksichtigt, da das Land nicht auf der schwarzen Liste der EU steht.
Insgesamt der richtige Weg, Frau Kipping?
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe hier einen Antrag mit, den wir heute in der Fraktion verabschieden werden und wohl am Donnerstag im Bundestag einbringen, wo wir halt sagen, von Dänemark lernen. Auch wenn wir noch ein bisschen weitergehen würden als die dänische Regierung, die ja sozialdemokratisch ist. Und wir sagen, was gar nicht geht, ist, dass jetzt im Staatsgeld in die Hand genommen wird und aber vorher die Unternehmen nochmal Dividenden ausschütten. Das hieße nämlich, dass die Inhaber die Aktionäre nochmal richtig absahen, privat mit Geld und danach der Staat und damit ja auch der Steuerzahler am Ende aufkommt für die Verluste. Also was nicht geht, ist irgendwie Verstaatlichung und damit Vergemeinschaftung der Verluste und weiterhin Privatisierung der Gewinne. So läuft das nicht.
Mhm. Meinen Sie, Sie werden Zustimmung ernten?
Ja, ich finde, es ist total vernünftig und ich bin gespannt auf die Argumente, die die anderen Fraktionen aufbringen, um das abzulehnen. Bisher sehen die Regelungen, die diese Bundesregierung aus CDU und der SPD auf den Weg gebracht hat, solche Bedingungen nicht vor. Also es gibt weiterhin die Möglichkeit, dass Unternehmen Kurzarbeit beantragen, die zugleich im Managerbereich Bonis ausschütten. Es gibt nicht die Bedingung, dass man nicht irgendwie einen Sitz in einer Steueroase haben soll. Und das halte ich wirklich für den falschen Weg. Also wer Solidarität dann einfordert als Konzern, muss das auch machen. Und ich bin da auch mit Gewerkschaften im Gespräch. Also selbe Debatte gibt es ja auch bei Lufthansa. Da sagen wir auch, es geht nicht, dass ihr irgendwie noch Tochterfirmen habt, die Sitze in Steueroasen haben und damit dazu beitragt, dass der öffentlichen Hand Milliarden an Steuereinnahmen verloren gehen und dann aber zu sagen, und jetzt brauchen wir Staatshilfe und zwar mächtig kräftig.
Mhm. Aber insgesamt ist es ja gerade so, dass sehr kritisch auf diese Dinge geguckt wird. Insofern könnte es ja sein, dass man sich tatsächlich an Dänemark orientiert.
Das wäre wünschenswert. Ich glaube, es braucht noch ein bisschen Druck, weil meine Beobachtung aus dem Bundestag ist folgende, dass die Union zumindest jede kleine Verbesserung für die Ärmsten im sozialen Bereich ausbremst, ja. Also, dass man ja noch nicht mal bereit, schnelle, unbürokratische Hilfe zu leisten, damit wirklich alle Kinder, die noch keinen Laptop haben, den komplett finanziert bekommen, weil die 150 Euro, die da beschlossen wurden, reichen nicht. Und zugleich ist man unglaublich milde und nachlässig, wenn es um große Konzerne geht. Und das, finde ich, ist genau die falsche Herangehensweise.
Katja Kipping hier zu Gast und Sie haben die Maske tatsächlich nicht abgenommen. Sie haben die ganze Stunde durchgehalten. Was machen Sie heute Nachmittag? Auch mit Maske unterwegs?
Ja, erstmal schon, denn von hier aus geht es direkt in die Fraktion, wo uns wir uns noch verständigen, welche Anträge wir einbringen. Nach der Fraktionssitzung werde ich mich dann noch ein bisschen mit meiner Rede beschäftigen, weil wir bringen einen Antrag ein im Bundestag, dass alle Sozialleistungen um einen Corona-Aufschlag erhöht werden sollen. Und dann aber abends habe ich was sehr Schönes vor, wenn das Kind ins Bett gebracht ist, würde ich das Angebot der Schaubühne nutzen, die ja jetzt in diesen Zeiten, wo sie nicht spielen kann und damit natürlich auch große Verluste macht, im Livestream immer wieder tolle Stücke anbietet. Und heute laufen halt die schmutzigen Hände von Sartre.
Mhm.
Das wollte ich, also ich muss sagen, es ist eh beeindruckend in dieser Situation, was tolle Musiker im Netz spielen, zur Verfügung stellen und so.
Ja, und gerade die Theater auch. Also ich habe beim Burgtheater von 1988 ein Stück von Thomas Bernhard gesehen, Heldenplatz. Ich habe zwar ein bisschen Durchhaltevermögen gebraucht für 4 Stunden Stream, aber ja, es ist beeindruckend in der Tat. Das ist doch eine richtige Bereicherung in dieser Krise.
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, normalerweise hätte ich es unter der Woche kaum geschafft, abends ins Theater zu gehen. Das kann man jetzt machen. Aber der Preis für die Theater ist natürlich enorm hoch, weil die haben jetzt Einnahmeverluste. Und ich finde, deswegen ist es umso wichtiger, dass wenn die Krise vorbei ist und dass dann die Regierung nicht zurück in den Modus Schuldenbremse fällt und danach irgendwie eine Kürzungsübung hier im Kultur- und Bildungsbereich droht, sondern ich glaube, da müssen wir uns auch Gedanken machen, dass die wunderbare Kultur- und Theaterlandschaft erhalten bleibt.
Katja Kipping, vielen Dank, dass Sie hier waren in
Gerne.
Dieser Stunde.
Vielen Dank für die Einladung.